Es war Palmsonntag, aber das wusste damals ja noch niemand. Niemand wusste, dass man 2000 Jahre später, wie wir heute, diesen Tag so nennen würde, an diesen Tag denken würde. Und dann kommt ein Mann, heimatlos, ohne festen Wohnsitz, auf einem jungen Esel zu den Toren von Jerusalem. Und Hunderte, vielleicht tausende Menschen laufen ihm aus der Stadt hinaus entgegen, bejubeln diesen Mann in einfacher Kleidung. Sie reißen diese Palmzweige von den Bäumen, winken ihm zu, begrüßen sie als den neuen König, den Sohn Davids, ihren König. Sie ziehen sich die Oberbekleidung aus und bereiten ihm damit einen roten Teppich. Über Monate, vielleicht teilweise Jahre, hat sich in diesen Menschen diese Gewissheit ausgebreitet, dieser Mann könnte es sein, der König, der Messias, der von Gott gesandte Befreier. Und sicher tuscheln einige miteinander, das ist der, der Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und immer wieder hat diese Volksmenge gesehen, wie römische Feldherren ihre Todfeinde und Besatzer nach großen Schlachten, nach großen Unterwerfungen, ihr Land mit ihren Triumphzügen verachtet haben und sie verhöhnt haben. Es war Sitte, dass die siegreichen Helden vor der Stadt schon empfangen wurden, dass man ihnen eine Parade entgegenbrachte, die letzte Wegstrecke begleitete. Und jetzt war endlich ihre Stunde gekommen. Der Messias Jesus zieht in ihre Stadt ein. Endlich war es ihr Triumphzug. Ich frage mich, ob sie sich gewundert haben, dass der auf einem Esel kommt. Kein Streitwagen, keine Soldaten-Eskorte, nicht mal ein ordentliches Pferd. Und vielleicht ging dann dem einen oder anderen diese Prophezeiung, von der wir schon gehört haben, durch den Kopf. Dein König Israel kommt auf einem Esel geritten. Ja, es passt erstmal alles zusammen. Ich frage mich, wie lange sie dann aber gejubelt haben, wie lange sie diese Hoffnung aufrechterhalten haben. Tatsache ist, nur kurze Zeit später stehen wieder viele, viele Menschen um Jesus vor dem römischen Machthaber Pilatus und fordern die Kreuzigung eben dieses Mannes. Enttäuschte Erwartungen, unerfüllte Freude. Palmsonntag beginnt, passend zu unserem Philipperbrief, mit einem Moment unbeschreiblicher Freude, die das ganze Volk hier erfasst. Und nur kurze Zeit später schlägt die in große Enttäuschung ins Gegenteil um. Und ich frage mich, wie viele von denen, die Jesus zugejubelt haben, am Palmsonntag hinterher dabei waren und geschrien haben, kreuzige ihn. Und ich frage mich, wo Paulus an diesem Tag war. Der angesehene jüdische Theologe aus gutem Hause, hat er sich diese ganze Sache aus sicherer Entfernung angesehen? Was dachte er über diesen komischen, seltsamen Triumphzug? War er überhaupt in der Stadt? Ich wüsste es gerne und ich freue mich, ihn eines Tages dazu mal ganz genau befragen zu können. Tatsache ist, 30 Jahre später schreibt er, jetzt selbst Gefangener der Römer, seinen Freudenbrief an die ersten Christen in der römischen Stadt Philippi. Und ich habe so die starke Vermutung, dass er sich da im Gefängnis gewünscht hat, sich ausgemalt hat, nochmal zurückzukehren an diesen Palmsonntag. An den ersten Palmsonntag. Und sich voller Freude neben die zu stellen, ihre Kleidung zu Boden werfen, den roten Teppich bereiten und den Einzug des Königs feiern. Gepriesen sei Jesus, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. So stelle ich mir zumindest die Gedanken des Paulus vor. Die Menschen damals in Jerusalem haben einen König erwartet und sie haben einen König bekommen, aber einen ganz anderen. Die Menschen damals haben sich einen Sieg über die Unterdrückung gewünscht und sie haben diesen Sieg bekommen, aber ganz anders als erwartet. Und die Menschen damals hatten Hoffnungen, diese Hoffnungen wurden erfüllt, aber ganz anders, als sie das erwartet haben. Und Paulus hat das später begreifen dürfen und erklärt uns dann im dritten Kapitel seines Briefes an die Philipper, wie Jesus die erwartete Freude übererfüllt, wahren Sieg bringt und mal wieder alle Erwartungen auf den Kopf stellt. Und zu diesem Kapitel drei Gedanken. Wir hatten gestern ein Predigerseminar hier vormittags und haben wir gemerkt, ja, eine gute Struktur ist sinnvoll. Da muss ich jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen, falls jemand Notizen macht, drei Punkte aus diesem Predigtext Philipper 3. Ein ganz anderer König, ein ganz anderer Sieg, ein ganz anderer Siegespreis. Ich weiß nicht, ob ihr es inzwischen überhaupt noch hören könnt, aber es lohnt sich, das nochmal zu wiederholen. Worum geht es im Philipperbrief? Was ist das Thema? Die Freude. Sehr gut. Es geht schon immer flüssiger. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es euch schon zum Hals raushängt, aber wenn ich die ersten Verse vom Kapitel 3 lese, frage ich mich, ob Paulus auch dachte, dass es den Philippern inzwischen zum Hals raushängt. Da heißt es nämlich, so eröffnet er das Kapitel, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch im Herrn. Und dann sagt er weiter, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Auch wenn ich es euch tausendmal schreiben muss. Freut euch im Herrn. Auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt, freut euch im Herrn. Liebe Christusgemeinde, auch wenn es schon die dritte oder vierte Predigt zu dem Thema ist, freut euch im Herrn. Und wenn ich es tausendmal sagen muss, freut euch im Herrn. Die Menschen in Jerusalem hatten falsche Erwartungen, ihre Freude hat sich in Luft aufgelöst und das kann uns so gehen, wenn wir unsere Hoffnung, unsere Vorfreude auf Dinge setzen, die sich dann nicht erfüllen. Und das ist auch so ein Aspekt von Palmsonntag und der Osterzeit. Ein erwarteter König kommt, aber ganz anders, als die Menschen es erwartet haben. Punkt 1, ein ganz anderer König. Paulus schreibt im dritten Kapitel hier, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Paulus, der römisches Bürgerrecht hatte, ja, ein absolut wahnsinniges Privileg in der damaligen Zeit, freut sich, dass er jetzt ein anderes Bürgerrecht hat, ein besseres Bürgerrecht hat, zu einem anderen König gehört, nicht mehr zum Kaiser gehört. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir gehören dieser Welt nicht mehr an. Setzt eure Hoffnungen nicht auf diese Welt, sagt Paulus. Nicht in weltliche Dinge, lasst euch nicht von falschen Hoffnungen die Freude rauben. Dieser Triumphzug am Palmsonntag, das war so ein Vorgeschmack. Dieser Jesus wird auch wiederkommen. Auch das steckt da drin. Erwartet, dass Jesus einzieht, lauft ihm entgegen. Jesus wird einmal wiederkommen. Wir erwarten noch diesen wahren, echten Siegeszug. Und dann wird er dabei sein, dieser Paulus. Dann wird er dabei stehen, sich mitfreuen und mitjubeln. Und dann wird selbst die größte und mächtigste Prozession der größten Könige dieser Welt gegen diese Herrlichkeit verblassen. Denn da wird kein sterblicher Kaiser in die Stadt einfahren, sondern Jesus mit einem Leib der Herrlichkeit. Wenn man den Historikern so Glauben schenkt, und so wird es ja auch sehr oft dargestellt, wie hier im rechten Bild. Dann war es damals Sitte bei den großen Siegeszügen der Römer, wenn die Feldherren nach einer großen Schlacht in der Stadt willkommen geheißen wurden, dass sie schon außerhalb der Stadt, so wie wir es auch beim Palmsonntag lesen, empfangen wurden, hineinbegleitet wurden in die Stadt. Und es war auch Sitte, dass hinter den Feldherren auf dem Wagen ein Sklave mitgefahren ist. Der Sklave hat den Siegespreis über dem Feldherrn gehalten, so ein Lorbeerkranz. Und die zweite Aufgabe dieses Sklaven war es, dem Feldherrn, der gerade jetzt fast wie ein Gott angebetet wurde von ganz Rom, immer wieder ins Ohr zu flüstern, Bedenke, auch du bist ein sterblicher Mensch. Bedenke, auch du bist ein sterblicher Mensch. Bedenke, auch du bist ein sterblicher Mensch. Damit er sich nicht überhebt, damit er vielleicht dem Kaiser nicht Konkurrenz machen will oder den Göttern nicht. Jedenfalls war das ein ganz wiederkehrendes Motiv. Und das ist dieser wunderbare große Unterschied. Menschliche Macht vergeht. Römische Herrlichkeit vergeht. Aber Jesus lebt ewig. Ein ganz anderer König. Der zweitens einen ganz anderen Sieg bringt. Paulus schreibt über seine Hoffnung: Ich wünsche mir, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ein König, der durch Schwachheit regiert, durch das Leiden, der es nicht nötig hat, Menschen zu unterwerfen, der es nicht nötig hat, mit Gewalt zu regieren, das ist für viele Menschen, gerade den modernen Menschen, eine widersinnige, fast geschmacklose Sicht auf einen Gott. So hat es zumindest Nietzsche sehr bekannt gemacht. Nietzsche und viele andere finden das fast abstoßend, dass ein Gott angebetet wird, der nicht mächtig und herrlich in den Wolken sitzt, sondern der den Leib der Niedrigkeit, wie Paulus es sagt, anzieht, Mensch wird, brutal leidet und stirbt. Nietzsche hat die Idee, dass Gott leidet, dass Leiden Jesu zum Sieg erklärt wird, als sehr verächtlich angesehen. Er meint, dass der christliche Glaube das Leiden im Leben somit nicht überwindet, sondern vermehrt und sogar ansteckend macht. In einem seiner Bücher schreibt er, man nennt das Christentum die Religion des Mitleidens. Das Mitleiden steht im Gegensatz zu den Effekten, welche die Energie der Lebensgefühle erhöhen. Es wirkt depressiv, man verliert Kraft, wenn man mitleidet. Es ist ein tragischer Blick auf das, was Jesus getan hat. Wenn Jesus mit unserer menschlichen Schwäche nicht mitgelitten hätte, wenn Jesus nicht in den Dreck dieser Welt gekommen wäre, in den Staub dieser Welt, wenn er nicht den Weg zum Kreuz gegangen wäre, dann hätte Paulus niemals von einem Sieg sprechen können. Jesu Macht zeigt sich gerade darin, dass er nicht am Rande stehen bleibt, sondern dass er sich zu einem mitleidenden Menschen gemacht hat. Jesu Macht zeigt sich gerade in der Fähigkeit, Mensch zu werden, sterblich zu werden und so durch die Auferstehung seine Macht wieder zu erlangen. Mensch zu werden, um unsere menschliche Natur anzunehmen und zu erlösen. Aber diese Götterbilder dieser Welt, damals in Rom, Griechenland, heute in den modernen Religionen, die kennen keinen leidenden Schöpfer. Das ist eines Gottes nicht würdig. Aber da frage ich mich ganz oft, welcher Gott hat denn die größere Macht? Welcher Gott ist denn der Mächtigere? Einer, der immer gemütlich auf seinem Thron sitzen bleibt, nie in den Kampf zieht? Oder der Gott, der es wagt, seine Macht loszulassen, Mensch zu werden, sich den Menschen, seinen Geschöpfen auszuliefern und dann wieder zum Leben aufzuerstehen? Jesus zeigt eine viel größere Art von Macht und Stärke. Es ist ein ganz anderer Sieg, aber es ist der Sieg, der uns zum ewigen Leben bringt. Er ist so stark, dass er Macht sogar abgeben kann, ohne sie zu verlieren. Ein ganz anderer Sieg und ein ganz anderer Siegespreis. Paulus schreibt Folgendes in der Gegenwartsform: Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Dank des ganz anderen Sieges, des ganz anderen Königs am Kreuz, weiß Paulus, er wird mich zu sich nehmen in sein Himmelreich. Ich gehöre schon dazu. Ich habe schon dieses neue Bürgerrecht. Das steht juristisch für alle Zeiten fest. Der Sieg ist errungen. Jesus ist gestorben und auferstanden. Wir haben Gewissheit des Heils dank des Sieges von Jesus. Aber für Paulus hat das noch mehr Auswirkungen. Und das gilt genauso für uns und soll unsere Freude an Jesus auch im Hier und Jetzt mehren, verändern, unser Leben auf den Kopf stellen. Paulus weiß, dass vieles von diesem Sieg auf dieser Welt noch nicht sichtbar wird, noch nicht die volle Erfüllung findet, noch nicht vollendet wird. Er ist noch nicht mit Jesus auferstanden, aber es wird so sein. Er weiß, er ist selbst noch nicht am Ziel, noch nicht fertig. Und so schreibt er auch ab Vers 12 dann, nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Ja, liebe Philipper, denkt nicht, dass ich hier von irgendeiner komischen Auferstehung rede, von irgendwas ganz Verrückten. Ich werde dazu kommen, ich werde vollendet sein, aber nicht jetzt, noch nicht. Aber ich jage dem nach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Es ist noch nicht alles sichtbar und erlebbar von unserer Rettung. Wir leiden noch an vielem an dieser Welt. Paulus sitzt im Gefängnis, als er das schreibt. Wir haben die Erlösung und Auferstehung noch nicht erreicht. Aber wir dürfen mit allem Recht vergessen, was hinter uns liegt. Das alte Leben ohne Gott, die eigenen Fehler, die uns von Gott getrennt haben. Der Siegespreis aber, der steht schon fest. Und der sieht ganz anders aus als die Welt, unsere Gesellschaft, das uns irgendwie vormacht, was wir erreichen können, was uns sinnstiftend sein kann im Leben. Paulus schreibt in diesem Kapitel, wir können vielmehr stolz sein auf Christus. Er sagt, ich will mich Christus rühmen und nicht den eigenen Leistungen, den eigenen Erfolgen, den eigenen Taten. Ganz getreu dem Motto vielleicht von dem Sklaven auf dem Streitwagen, bedenke, auch du bist ein sterblicher Mensch. Was willst du dir aufbauen in diesem Leben, was du am Ende nicht verlieren wirst? Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Paulus wusste da sehr genau, was er da sagt. Denn er hatte tatsächlich alles erreicht. Er hat Karriere gemacht, römisches Bürgerrecht. Der hätte sein Leben in vollen Zügen genießen können. Und so schreibt er in seinen eigenen Worten, klingt das so, wir vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte ich gerade allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin mit meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich sogar so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Deinetwegen habe ich in allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Was Paulus hier sagt, ist eigentlich aus weltlich-menschlicher Sicht unfassbar. 3 Abschlüsse an Elite-Universitäten, Harvard-Stipendium, aus gutem, reichen Hause, Karriere in den höchsten Ämtern und sogar in Bezug auf Religiosität, auf Frömmigkeit, unüberbietbar. Wir müssen uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, was er hier sagt, im Gesetz untadelig. Er will uns sagen, er hat alles gehalten, was im Gesetz Mose vorgeschrieben ist. Aber all das ist von Christus, vom neuen Leben, vom neuen Bürgerrecht her betrachtet Müll. Unsere deutschen Bibelübersetzungen sind da vergleichsweise harmlos unterwegs, so ein bisschen prüde vielleicht. Was Paulus hier eigentlich schreibt, müsste man viel, viel deutlicher und brachialer ausdrücken. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Sonntagmorgen sagen darf, was Paulus hier eigentlich sagt. Aber Paulus hat es ja getan, dann darf ich das, glaube ich, auch, oder? Also ich sage es nur einmal ganz kurz. Ihr könnt dann gleich wieder weghören. Er sagt, all das Stolzsein, all die eigenen Leistungen, das ist alles Scheiße. Fäkalien, Straßendreck. Das ist eigentlich im Original das, was Paulus hier sagt. All mein früheres Streben nach diesen tollen Dingen, Karriere und Macht und Ansehen und was auch immer im Leben, es ist alles Straßendreck, weil ich jetzt Christus gefunden habe. Weil er etwas unübertrefflich Großes und Besseres gefunden hat, nämlich, dass er Christus, seinen Herrn, nennen und kennen darf. Und darum schreibt er dann weiter, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich liebe den Philipperbrief unter anderem wegen dieser großartigen Sprache von Paulus, wie wahnsinnig inspiriert er leidenschaftlich davon schwärmt, was auf ihn und alle Christen wartet. Und ich hoffe, das geht euch auch so, wenn ihr das hört, dass euch das ein bisschen ansteckt mit dieser Vorfreude auf diesen wahren, ewigen Siegespreis. Sag's auch gerne nochmal, weil es so schön ist. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lass dich anstecken mit diesem Blick auf Jesus und dieser Vorfreude von Paulus. Denn genau das wünscht er sich auch für uns. Deswegen schreibt er diesen Brief, denn er sagt dann weiter, lasst uns alle, die wir gereift sind, die wir im Glauben stehen, die wir im Glauben gewachsen, lasst uns so gesinnt sein, lasst uns genau so denken. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott das auch noch offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Genau diesen Kampfpreis, die himmlische Berufung. Lasst uns danach streben, darauf zujagen. Lasst uns diese Freude ergreifen, auf diesen Siegespreis zujagen. Denn dass wir ihn erhalten werden, das steht seit Tod und Auferstehung von Jesus fest. Der Sieg ist errungen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Paulus hat vielleicht bei diesen Worten die Rennbahn im Kopf, so eine antike Läuferbahn. Die antiken Läuferwettkämpfe sind ja bekannt und hat gesagt, ja, auch ein Läufer muss zurücklassen, muss Ballast hinter sich lassen, muss frei werden, um schnell zuzujagen auf das Ziel. Nicht für irgendeinen Lorbeerkranz als Siegespreis, der wieder verwelken kann. Oder irgendwie seinen Namen, der eingraviert wird in die Steine neben der Rennbahn. Sondern deinen Namen eingeschrieben in Gottes Buch des Lebens. Und so gibt uns der Trainer Paulus als christliche Läufer diese zwei Tipps mit auf die Rennbahn. Vergiss, was hinter dir liegt. Jage auf das Ziel zu. Im Hebräerbrief heißt es einmal passend dazu, lasst uns jede Last ablegen. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lass uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Mit Ausdauer laufen. Manchmal ist es langwierig. Manchmal fühlt sich Glaube taub und trübe an. Aber wenn wir den Philipperbrief nehmen, durchkauen, immer wieder uns davon anstecken lassen, dann ist es eine gute Nahrung, gute Elektrolyte für diesen Lauf, dass wir mit Ausdauer laufen können, mit dem Blick auf Jesus. Vergessen, was war. Jesus denkt an unsere Sünden nicht mehr. Sie sind am Kreuz mit ihm gestorben. Darum leg diesen Ballast ab. Sag Jesus im Gebet, was dir den Lauf schwer macht. Sag ihm, was dir leid tut. Such Vergebung und Versöhnung in deinen Beziehungen. Bau dir deine Identität nicht auf vergänglichen Dingen auf. Setz deine Hoffnung nicht auf Dinge dieser Welt. Lass alles hinter dir, was dich abhält, auf Jesus zuzujagen. Und freue dich mit Paulus auf den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und während die Band vielleicht schon gern mal nach oben kommen kann, möchte ich uns diese schwärmerischen Worte nochmal als Schlusswort vorlesen, wo Paulus schreibt: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst alles unterwerfen kann. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Darf ich euch nochmal einladen, wo es möglich ist, gemeinsam einmal aufzustehen und uns nochmal hineinzuversetzen in diese Situation von Palmsonntag. Und mit dem ganzen Gehörten, was wir jetzt so im Kopf haben, auf Jesus schauen und im Herzen einfach nochmal so sagen, wer das möchte: Jesus, ich mach dir meine Tore auf. Zieh du bei mir ein. Komm mit deiner Hoffnung und deiner Freude. Ich lobe und preise dich. Ich rufe mit Hosanna und sage: Willkommen, mein König. Jesus, zieh bei mir ein. Amen.